Also wir sind jetzt eine Woche hier gerade erst, haben wir eröffnet. Und voll viele waren schon, naja, wir kennen euch aus Hamburg, wir kennen euch von TikTok, wir kennen euch von Instagram. Das ist echt ein cooles Gefühl. Und ich musste schon bestimmt dreimal diese Woche ins Lager gehen und ein bisschen kurz heulen.
Moin zu einer neuen Podcast-Folge, zu einer ganz besonderen. Bei uns sind natürlich alle Folgen besonders, diesmal umso mehr. Wir nehmen nämlich erstmal nicht nur für den Studentenfutter-Podcast auf, sondern auch für den Rise and Fail-Podcast von Nuri Delby. Und wer Nuri noch nicht kennt, sollte das ganz schnell ändern. Sie ist nämlich Mitgründerin von My Safe Space, einer App, die Jugendlichen dabei hilft, sicher nach Hause zu kommen. Und die andere Besonderheit heute ist, dass wir nicht nur mit Nuri aufnehmen, sondern auch mit Viktoria Höffel. Und Viktoria hat 2020 ihr erstes Schmuckunternehmen gegründet, namens Necklace, wer es noch nicht kennt. Wir haben Filialen in Münster, Hamburg, in der Sternschanze und jetzt eben auch seit genau einer Woche, glaube ich, in Berlin.
Genau.
Und wir freuen uns riesig, hier sein zu dürfen.
Sehr. Danke, Vicky. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf.
Ja, schön, dass ihr dabei seid. Sehr cool. Wir starten bei uns mal mit drei Eisbrecherfragen rein.
Okay.
Auf die könnt ihr einfach ganz schnell locker antworten.
Sehr gerne.
Meine erste Frage wäre gewesen, mit wem würdet ihr gerne mal einen Kaffee trinken gehen?
Also ist egal, Deutsch, Englisch.
Total egal.
Lebendig, tot.
Alles.
Mit Pharrell Williams.
Cool.
Mit Gary Vee.
Gary Vee?
Was? Gary Vee, der macht so ganz viel Richtung Social Media Strategie und man sieht einfach, sein Kopf sprudelt vor lauter Ideen. Ich glaube, dieses Gespräch mit dem wäre so interessant.
Ja.
Ja. Du?
Ich glaube, Barack Obama finde ich ganz cool.
Ja,
mit auch dem, cool. Ich.
Spannend. Aber Pharrell zum Beispiel ist ja der neue Creative Director bei Louis Vuitton. Mhm. Und der war ja vorher auch schon so voll in der Schmuck. Der hat ja auch Schmuck-Kollektionen schon gemacht, auch ein Buch darüber und so. Und deswegen, der ist ein sehr kreativer Kopf, natürlich auch was Musik und Beats angeht. Mhm. Und deswegen finde ich den für mich halt sehr spannend.
Boah, okay, hau raus. Was ist die zweite Eisbrecherfrage?
Ich weiß nicht, ob ihr lest oder nicht, aber habt ihr einen Buchtipp?
Oh. Ich lese gerade einen Krimi, also ich bin eigentlich so eine Krimi-Maus.
Egal, hau raus.
Oh Gott, Die Schuld, die man trägt, lese ich gerade, aber ich weiß gerade nicht den Autor. Auf jeden Fall ist das die Sebastian Bergmann-Reihe.
Machst du dir selbst gerne so ein bisschen Angst quasi?
Ja. Ist noch nicht spannend genug, mein Leben. Ich muss immer noch mal so einen Thriller haben. Nee, irgendwie hört sich das komisch an, aber so dadurch entspanne ich einfach mit dem Buch. Und dann bin ich weiß ja nicht, ich bin da nicht am Handy, nicht am Laptop. Ich muss mich auf dieses Buch konzentrieren und lesen. Und kann dann alle anderen Dinge ausblenden. Und ja, das kann ich immer bei Krimis gut.
Das ist cool. Ich glaube, bei mir war das The Lean Startup. Ich mag enorm dieses Prinzip dahinter. Das war so eines der ersten Bücher, die ich damals gelesen habe und so in die ganze Startup-Welt reingegangen bin. Obwohl ich immer glaube, dass man nicht unbedingt erst ein Buch lesen muss, um in die Startup-Welt reintauchen zu dürfen. Aber das Buch hat mir wirklich gelehrt, diese Methodik dahinter, wenn man einfach MVPs bastelt und so einfach wie möglich etwas ausprobiert und dann das nächste und dann das nächste und das nächste und immer größer wird quasi und dabei wächst.
Mhm.
Ja.
Das ist cool.
Bei dir?
Ja. Kaffee am Rande der Welt habe ich zum Geburtstag geschenkt bekommen.
Ja, habe ich auch schon
und
gelesen.
Ich habe, glaube ich, 5 Bücher angefangen, nicht zu Ende gelesen. Aber dadurch, dass es so klein ist und so wenig, für mich perfekt. Und echt eine ganz coole Story zum Nachdenken.
Worum geht's da?
Da geht es quasi darum, sich so ein bisschen zu hinterfragen und den Weg zu finden, der für einen am besten ist und nicht der unbedingt vorgeschrieben wird.
Kaffee am Rande der Welt.
Oh, ihr habt beide so voll Mindset-tiefgründige Bücher und ich so einfach so ein Krimi.
Ja, braucht ein bisschen die Abwechslung.
Auch, ne? Ja, du musst halt abschalten. Ich kann von nichts abschalten.
Ich habe auch noch in der Pipeline von Sophie Passmann Pick Me Girls. Das habe ich auch noch nicht angefangen. Aber das,
Sophie Passmann ist auch sehr spannend.
Ja.
Ja.
Das erste Buch, also, oder die hat ja schon mehrere Bücher geschrieben, aber Alte Weiße Männer kann ich auch nur empfehlen.
Kenne ich auch. Ja. Ja. Also habe ich nicht gelesen.
Alte
aber
weiße Männer oder alte weiße Männer?
Weiße.
Oh, weil Nena Brockhaus hat letztens alte weiße Männer rausgebracht.
So.
Das ist auch sehr spannend.
Nee, alte weiße
Männer. Achso, ich dachte, das meinst du. Entschuldigung.
Nee, ich meine alte weiße Männer.
Redet sie über alte weiße Männer?
Ja, und das heißt ein Schlichtungsversuch. Und ja, ich habe da ja auch immer Themen mit alten weißen Männern. Deswegen finde ich das sehr treffend.
Ich bin sehr gespannt auf diese Storys.
Also ich habe nicht
gleich.
Immer, aber ja, ich habe jetzt nicht so viele Storys, aber es ist ja auch nicht immer einfach als Frau in einer Business-Szene und wenn du halt auffällig bist, tätowiert, alles so von der Erscheinung,
Attitude, Charakter.
Selbstbewusst, genau, Natural Attitude, wie eine Mitarbeiterin letzte Woche zu mir meinte. Vicky, du hast eine Natural Attitude. Ja, und dann ist das halt manchmal nicht so easy. Aber genau, können wir vielleicht gleich nochmal drauf kommen.
Ja, passt zur nächsten Frage. Kommt das von dir oder habt ihr ein Vorbild? Beziehungsweise wer ist euer Vorbild?
Also da gibt es verschiedene Frauen, die ich sehr bewundernswert finde. Sei es beispielsweise eine Tina Müller, das ist jetzt aus dem deutschsprachigen Raum CEO von Douglas, also Ex-CEO von Douglas. Mhm. Sehr beeindruckend, wie sie das Unternehmen geführt hat, wie sie mit Mitarbeitern kommuniziert hat, zielstrebig, mhm. selbstbewusst.
Ist jetzt Geschäftsführerin bei Weleda und bei der hast du nämlich auch ein Praktikum gemacht.
Genau, ja? Bei der Tina Müller hatte ich ein Praktikum gemacht.
Ganz cool, ganz kurz, Nebenstory, die hast du nämlich einfach angeschrieben, ich glaube über LinkedIn, ne?
Ja.
Und hast gefragt, hey Tina, ich finde cool, was du machst, kann ich mal zum Praktikum dabei vorbeikommen?
Das ist nämlich so ein Ding, das finde ich auch sehr beeindruckend, ja. Die ist sehr, sehr offen.
Ja.
Ich habe ihr damals, die hat 300.000 Follower auf LinkedIn, sehr coole, inspirierende Frau. Ich habe ihr dann per LinkedIn geschrieben, weil ich finde dich sehr inspirierend, darf ich mein Praktikum bei dir machen?
Cool.
So ein Schulpraktikum, geht nur eine Woche.
Ja.
Der direkt geantwortet, die so, ja, melde dich mal bei meiner Assistentin, ich als einen rechten Mann stehe ich da so. Also sehr coole, flexible, spontane, beeindruckende Frau. Mhm. Und dann gibt es ansonsten noch die, ich gucke mal ihre Videos, jetzt habe ich aber ihren Namen vergessen, die Robinson heißt sie, glaube ich, mit Nachnamen, die Frau mit den blonden Haaren. Die hat auch sehr, sehr viel Richtung, die macht immer sehr, sehr viel Richtung Medizin und Health, aber auch Selbstbewusstsein. Ihre Tipps finde ich immer sehr, sehr beeindruckend. Also da sieht man aber, ich habe jetzt nicht so diese eine Person, sondern eher viele verschiedene Personen, die ich sehr inspirierend finde.
Habe ich auch.
Ich auch. Okay, schon durch.
Ja. Aber mehr auch wieder aus den USA irgendwie,
weil
die da, ja, die sind da viel mehr Business.
Bisschen aktiver
und, aktiver
irgendwie.
Und auch die Frauen, was ich auch so meinte, Girls Support Girls, Women Support Women und sehr, sehr starke Frauen gibt es da auch, hier
sehr
natürlich in Deutschland
Frauen.
Auch, aber irgendwie habe ich da immer den Fokus auf Amerika, ich weiß auch
Ich habe das Gefühl, die haben auch keine Angst, sich so zu positionieren und einfach lautstark zu sein. So eine Leila Hormozi zum Beispiel finde ich sehr beeindruckend, ihre Videos. Mel Robinson hieß sie übrigens, die Frau, die positionieren sich und die haben auch keine Angst, sich zu positionieren und sprechen auch offen darüber und geben Tipps und ich weiß aber nicht, ob es dort, ich frage mich immer wieder, ob es im englischsprachigen Raum genauso viel Männer gegen Frauen gibt, wie das in Deutschland oft der Fall ist. Das finde ich ein bisschen schade. Ich finde, wir sollten eher so ein bisschen zusammenhalten.
Ja, auf jeden Fall.
In Deutschland sehe ich das dann eher, wenn eine Frau sich dann online positioniert und Tipps abgibt, dass es dann eher so belächelt wird.
Mhm. Aber ist das wirklich so, dass es, also weil ich mal aus eurer Sicht, wenn ich euch jetzt hier schon habe, ich bekomme das ja selber nicht mit, ist es so, dass es wirklich auch so ein bisschen gepusht wird? Oder könnt ihr wirklich aus eigener Erfahrung sagen, es ist wirklich so, dass man es als Frau grundsätzlich schwieriger hat und ihr kriegt es selber mit?
Also ich, von meinem Werdegang, da kommen wir vielleicht gleich noch zu, also ich fand es auf jeden Fall schwieriger, aber vielleicht auch wegen der Branche, Schmuck, das wird ja dann sowieso immer mit Frauen so, also ist halt eine Frauenbranche hauptsächlich. Und das war halt für mich schwierig, deswegen Kredit zu bekommen. Mhm. Und da wurde halt, also meine eigene Hausbank hat das Konzept quasi nicht kapiert. Mhm. Und er hat mich halt komplett belächelt. Und da meinte ich auch irgendwann so, aber wenn Sie ja gar nicht an mich glauben, also wieso soll ich dann noch hier, wieso sind Sie denn überhaupt meine Hausbank? Ne? Und ich war ja so krass von meinem Konzept überzeugt, aber ja, das war dann irgendwie schwierig und dieses Belächelnde hat man immer so im Hinterkopf. Mhm. Oder ich hatte das jetzt schon wieder mit den Handwerkern, also random Beispiel, hier im Berliner Store, dann musst du da halt ein gewisses Standing haben und sagen, Leute, das muss noch gemacht werden oder das wolltet ihr schon vor einer Woche machen. Und dann sieht man halt auch so von den Blicken oder wenn ich das dann sage, bin ich eine Zicke, sage ich jetzt mal. Mhm. Und wenn das jetzt einfach ein Mann sagen würde, so ein Businessman, wäre es halt so normal.
Ja, deshalb sagt man ja auch nicht umsonst, dass es viel zu wenig Frauen gibt, die Investorinnen sind und viel zu wenig Frauen gibt, die quasi in dieser Ebene als Mentoren agieren und die weiterhelfen können.
Ja.
Meine Erfahrung war, dass ich sehr, sehr früh, also ich bin mit 16 schon in diese ganze Startup-Welt reingetaucht und es war super schwierig, eine Person zu finden, die mich mentort und die auch in gewisser Weise meine Bedürfnisse versteht, weil es dann halt eben nur Mentoren gab, die 40, 50 sind, die quasi Max Mustermann heißen und die mit dir dann auf bestimmte Art und Weise umgehen und das ist halt immer ein bisschen schwieriger und da gibt es dann natürlich am Ende des Tages Mensch ist Mensch, gibt es dann halt die Person, die passend ist. Ich habe dann auch meinen Mentor gefunden, der mir irgendwann geholfen hat, mich mentoren konnte und in der Businesswelt, vor allem in der Tech-Branche, wo ich aktiv bin, gibt es viele Frauen, das ist eine schöne Sache, also in meiner Branche, vielleicht anders als bei dir, auch was die Investoren angeht und wie sie darauf blicken, aber meine Branche ist sehr, sehr offen für Frauen, es gibt viele Frauen in der Branche, da tut sich auch ein großer Wandel zurzeit. Ich habe mich letztens mit meinem Professor darüber unterhalten an der Uni und er meinte, die Tech-Branche ist eine Branche, wo man einen steigenden Trend an Frauen sieht zurzeit und eine Branche, da muss man auch ehrlich sein, die einfach auch sehr sicher ist für Frauen. Mhm. Deshalb gehen Frauen auch gerne in diese Branche rein, weil man viel remote arbeiten kann. Man ist in gewisser Weise einfach geschützt und muss sich nicht so präsentieren und ist nicht allzu vulnerabel quasi. Aber es gibt, man entwickelt sehr, sehr früh schon so ein gewisses Gefühl dafür, wie das so ist als Frau in der Branche und wie man irgendwie dann auch so sein Standing findet. Das, was du gerade angesprochen hast mit dem, wenn man zu selbstbewusst ist oder so wahrgenommen wird oder dann irgendwie nicht, dann wird man belächelt. Das funktioniert halt nicht und da muss man immer so eine Balance finden. Ich glaube,
total, ja. Das war auch am Anfang super schwierig, weil auf der einen Seite hast du dein Business und du bist total sicher in deinem Business, aber dann hast du natürlich auch und das ist ja jetzt vermehrt auch so letztes Jahr gewesen, hast du dann natürlich auch mit Businessleuten zu tun und musst aber diese Selbstsicherheit dann darauf auch projizieren und das zu vereinen, das war schon nicht so easy für mich. Aber jetzt, wie ich auch vorhin ja meinte mit dem Standing, bin ich angekommen, hoffentlich. Aber es gibt natürlich immer noch.
Und hast auch wahrscheinlich so eine gewisse Absicherung, weil du siehst, es funktioniert und es läuft. Und da würde mich an der Stelle mal interessieren, wie hat denn so diese ganze Journey, diese ganze Reise gestartet? Wo hat das auch gestartet? Wir hatten uns vor einiger Zeit in so einem Networking-Event getroffen in Münster. Mhm. Und du hast so ein bisschen was angeteasert. Und ich fand das damals so spannend. Und ich meinte zu dir, bist du auf Instagram? Bist du irgendwie aktiv? Ja. Allein du so, nee, ich erzähle meine Geschichte. Ja. Und ich war so, nein, das geht so nicht. Damals haben wir das ein bisschen angerissen. Aber wenn du mal erzählen möchtest, wie hat alles angefangen damals? Wie kamst du da drauf?
Also erstmal ganz kurz vielleicht, also für die Necklace noch nicht kennen, was wir so machen oder was ich so mache. Also Necklace ist ein Mix-and-Match-Jewelry, eine Jewelry-Brand. Und erstmal gibt es natürlich ganz viele Schmucklabels. Die poppen jeden Tag irgendwie neu auf, aber wir haben ein spezielles Konzept. Also bei uns kann man sich in den Stores aus ganz, ganz vielen Anhängern diese also Schmuckkombination fertigen lassen von mir oder meinen Mitarbeiterinnen mit Zangen. Wir können jeden Anhänger mit jeder Kette, Ohrring, Armbändern, sogar auch mit Ringen kombinieren. Wir haben ganz viele Perlen. Ihr könnt euch Perlen aussuchen. Daraus machen wir Anhänger, die machen wir auch mit Zangen. Oder wir machen Ketteneinsätze aus Perlen oder Naturstein. Und alles ist wasserfest vom Schmuck, also Edelstahl vergoldet, also qualitativ hochwertiger Schmuck, echte Natursteine, echte Süßwasserperlen. Genau, wir machen Upcycling, wir machen aus Kettenresten neue Sachen und das Coole ist, es geht niemand mit dem gleichen Look hier raus. Also man kann wirklich ganz, ganz individuell seinen Look kreieren. Gerade heutzutage, wo jeder so ein Statement setzen will oder seine Persönlichkeit auch unterstreichen möchte, ist das einfach, finde ich, generell sowieso das perfekte Konzept. Mhm. Genau, zu jedem Anlass kannst du zu uns kommen. Wir haben sehr viele auch, die für ihre Hochzeit sich Looks kreieren. Wir können alles personalisieren mit Buchstaben, alles Mögliche und genau, und ich mache auch eigene Designs.
Personalisieren, also ich könnte mir da auch so ein N drauf machen,
ja,
wenn ich möchte.
Ja, wir können auch deinen Namen an eine Kette oder ein Armband oder wir können eine Kette kürzen zu einem Fußkettchen, also bei uns ist wirklich alles möglich.
Cool.
Oder auch wenn, auch mit Rückgaben, wenn irgendwas kaputt gegangen ist, du kannst zu uns kommen, wir können das wieder reparieren, was auch schon, finde ich, auch ein Nachhaltigkeitsaspekt ist. Du musst dir da nicht entweder eine neue Sache kaufen oder wir müssen dir was Neues wieder rausgeben, sondern wir können es direkt reparieren. Mhm. Oder du kannst alten Schmuck auch von anderen Labels zu uns bringen, zum Beispiel eine Kette, die du nicht mehr so gerne trägst und wir schauen, was können wir daraus machen, kürzen wir die oder nehmen wir nur aus einer Kette was raus und machen das als zum Anhänger für einen Ohrring. Mhm. Also das ist halt
Upcycling, sehr cool.
Ja, also nicht das Hauptding Upcycling, sondern das Hauptthema ist schon das Mixen und Matchen und du kannst es halt direkt mitnehmen und das ist halt ein Vorteil. Ja, also das gibt so stationär noch nirgendwo. Mhm. Also es gibt ja so Perlenläden, da kannst du dir auch Perlen aussuchen und dir Perlenarmbänder, Perlenschmuck machen lassen. Mhm. Aber dieses Konzept ist halt so als Retail-Konzept einzigartig. Und deswegen habe ich gestartet. Wie habe ich gestartet?
Aber an der Stelle, was ich so besonders an der ganzen Sache finde, ist, ich habe nie meinen Namen irgendwo in einem Store gefunden, also ausgeschrieben, weil der halt ein bisschen komplizierter ist, also N-O-O-R, das findet man so nicht. Und das ist schön, weil man weiß, man kommt in den Store rein und an der Stelle einmal, das können wir auch später zeigen, es sieht so gemütlich und warm aus hier. Man kommt hier rein und man weiß, ich bin zu Hause hier, ich kann meinen Namen ausschreiben lassen, ich bin willkommen hier.
Ja, online schön. Konntest du es früher machen, ne? Du kannst so personalisieren online, aber du hast ja nochmal ein ganz anderes Store-Erlebnis, glaube ich,
wenn du hierher kommst. Und das will ich auch hier, also ich liebe das hier, also in meinen Stores, es ist halt ein Erlebnis, was wir hier schaffen. Und ich finde auch heutzutage musst du ein Erlebnis schaffen, weil du einfach mehr bieten musst oder willst, finde ich. Gerade auch in der heutigen Generation sind alle sehr, sehr kreativ, habe ich zu ihm schon gesagt, weil viele auch natürlich zu Hause waren während Corona und dann selber kreativ geworden sind, wenn sie es noch nicht waren. Aber es sind sehr, sehr viele so Creative Minds auf den Straßen, die das dann ausleben wollen. Und das merke ich ja auch hier, was wir für Kombis zaubern, von Statement-Kombis über schlichte Sachen. Also es ist halt alles dabei. Und dann, wenn man die jeweilige Person dazu sieht, ist das einfach so cool, dann das zu sehen, wie sie das trägt mit diesem Selbstbewusstsein und so und sich freuen und diese Begeisterung. Das ist halt auch einfach Necklace.
Fühlt man sich schon stolz. Ich glaube, das ist schon sehr, sehr schön, vor allem als Gründerin.
Ja, ist es schon. Ja, ich bin da immer noch so ein bisschen humble, aber... das ist schon echt, echt cool und ich bin auch stolz. Aber am stolzesten ist natürlich meine Mom.
Hast du schon mal irgendjemanden erkannt auf der Straße, der oder die Necklace getragen hat? Oder
kommt tatsächlich, also in Münster würde ich mal so behaupten, weiß fast jeder, dass ich halt so, oder fast alle auch in der Uni tragen alle Necklace. Wurde mir schon berichtet. Und... hier tatsächlich in Berlin, da hatten wir noch gar nicht geöffnet. Das war einen Tag vor dem Family Friends Opening. Da war der Barkeeper schon da und wir standen draußen und haben so zum ersten Mal angestoßen. Und dann lief eine entlang und meinte so, oh mein Gott, seid ihr Necklace? Und ich so, hey, du bist doch Vicky. Ich so, ja, oh mein Gott, ich kenne euch und so. Und ich kenne euch von Instagram und oh mein Gott, ihr kommt jetzt hier nach Berlin. Und ich so, krass, ich musste fast heulen, weil ich das so... Weiß ich nicht, weil so random einfach eine vorbeigelaufen ist, während wir gerade anstoßen, das war so voll der coole Moment. Und auch wenn man jetzt hier, also wir sind jetzt eine Woche hier gerade erst, haben wir eröffnet und voll viele waren schon, wir kennen euch aus Hamburg, wir kennen euch von TikTok, wir kennen euch von Instagram, das ist echt ein cooles Gefühl und ich musste schon bestimmt dreimal heute, also diese Woche ins Lager gehen und bisschen kurz heulen. weil das so, das ist dann so overwhelming. Oder auch eine war in Münster und dann sprechen die einen so an, bist du Vicky? Ja, und ach cool, dass du hier bist. Und dann tragen die auch einem nochmal so die Begeisterung für das eigene Label vor und was Cooleres kannst du eigentlich gar nicht geben. Ja, genau. Aber jetzt erstmal, wie ich gestartet habe, ich habe tatsächlich so auf dem Küchentisch gestartet, weil ich, und das ist ja meistens so, wenn man was gründet, eine Lösung für ein Problem schaffen möchte. Und ich wollte mir eine Kette, also ich wollte eine Kette haben und zwar so eine bestimmte in meinem Kopf. Und ich habe überall gesucht, wirklich bei allen möglichen Schmucklabels, bei Etsy, überall. Ich habe nirgendwo was gefunden. Und dann habe ich gedacht, ich will diesen bestimmten Anhänger haben, ich will dieses bestimmte Kettenband haben.
Wie sah das damals aus? Hast du das noch?
Das war so eine feine Kette und dann mit diesen quadratischen Buchstaben, die hatten mal so einen Hype, auch vor 3 Jahren oder so, da ging das so los. Die haben wir natürlich auch jetzt bei uns im Sortiment. Aber und ich wollte das halt mit einer bestimmten Kette haben und ich habe überall gesucht und dann hatte ich das mal im Schaufenster gesehen, habe gefragt, kann ich auch nur die Kette kaufen? Weil dann hätte ich gedacht, dann könnte ich den Anhänger irgendwo anders haben. Nee, das geht leider nicht, du kannst das nur so kaufen, zusammen. Ja, und dann habe ich mir die einzelnen Komponenten einfach so zusammengekauft. Also ich habe mir so Meterware an Kettenband geholt, dann diesen Anhänger, also alles bei Etsy, dann Ösen, eine Zange und dann habe ich mir das zu Hause zusammen gemacht. Und das war quasi die Entstehung von Necklace. Weil dann dachte ich so, das gibt es ja eigentlich gar nicht so. Das wäre so voll cool, wenn es einen Laden geben würde, wo du diese ganzen einzelnen Komponenten hättest und du kannst dir halt wirklich die Kette dazu aussuchen und dir das dann machen lassen. Und dann habe ich so weitergesponnen und dachte, vielleicht kannst du das beim Juwelier machen, aber dann kannst du das nicht sofort mitnehmen, sondern irgendwie erst in 2 Wochen abholen. Und dann habe ich noch weiter gesponnen und dachte, wie cool wäre das auch, wenn man sich die Verschlüsse aussuchen könnte oder du könntest die Längen anpassen direkt im Laden. Das kann man ja auch bei uns alles. Und dann habe ich einfach erstmal so Kombis gemacht und dann habe ich bei Instagram ich hatte auch irgendwie direkt eine Glaze, weiß ich auch nicht. Also bitte frag mich nicht, wie der Name zustande kam, weil ich hatte es einfach im Kopf. Ja, wäre ja cool. Necklace heißt ja Kette. Layering-Look, ja, passt, glaube ich, ganz gut zusammen. So. Und ja, dann habe ich bei Instagram ein Profil gemacht und dann habe ich immer nur per DM erstmal verkauft. Ich habe so Bilder gemacht von den Kombis und dann konnte man mich so anschreiben und dann so die Kette kaufen. Und dann hatte ich das immer nummeriert, 1 bis 7 und dann, ja, ich möchte die Kette 7 kaufen, aber ich möchte gerne mit den Perlen das, die Kette dazu haben oder so.
Warst du auch auf Etsy?
Ja, war ich auch. Mhm. Das lief richtig gut auch bei Etsy. Also das ist als Plattform, als kreative Plattform, wenn du was Kreatives gründest, auf jeden Fall auch voll der gute Start, finde ich. Aber du musst halt 15% abdrücken an Etsy. Und ich habe ja damals auch, das war ja alles noch gar nicht wasserfest, ich musste ja auch erstmal in diese ganzen Materialien reinkommen. Genau, weil ich ja was ganz anderes gelernt habe. Ich war ja OP-Schwester und habe das dann parallel, habe ich noch in der Uniklinik gearbeitet, in der Gefäßchirurgie, Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie und habe dann nach Feierabend ja, bei meinem Küchentisch dann halt Kombis gemacht. Ja, so fing das erstmal ganz langsam an. Dann haben das Freundinnen bei mir gesehen und haben dann so einen Layering-Look gemacht und so 3 Ketten direkt gekauft. Dann ging das so weiter. Dann habe ich im OP in der Umkleide was verkauft und so. Habe schon Ärger gekriegt von den OP-Leitungen. Was machen Sie da eigentlich? Und ich so, ja, gar nichts. Und ja, dann meine Mom, die ist auch selbstständig und also schon jetzt über 25 Jahre, die ist Künstlerin, also die malt und gibt Kurse und sowas alles. Und die hat dann gesagt, ja, Victoria, hier, ich habe noch im Logistikraum, möchtest du da nicht so ein Showroom rausmachen? Also hätte ich Platz. Ist ja eigentlich eine geile Idee. Hm. Und genau in diesem Showroom war auch ein Tisch, der hatte ganz viele Schubladen. Also du könntest um den Tisch rumgehen, wie jetzt eigentlich auch in den Stores. Und also der Tisch war da und dann in den Schubladen habe ich die ganzen Anhänger reingepackt und auf den Tisch dann so Kettenständer mit Armbändern, mit Ketten und dann konnte man halt so rumgehen, sich die Charms so aussuchen und dann die Basic-Kette, Basic-Armband dazu und dann habe ich das halt kombiniert. Aber man musste erst durch, also es war richtig im Keller, du musstest so durch Waschmaschinen gehen, durch so einen Waschmaschinengang. So.
Die Kunden sind da dann durchgegangen.
Ja, ja, genau.
Also, wo bin ich
ja, jetzt gelandet? Ja, die waren auch halt manchmal an, so richtig so laut, ne, so und dann so, hä? Und man musste so sich ducken und so. Und ja, das war wirklich
die waren so, wie viele Leichen liegen
da? Ja, ja, okay, weglesen, komisch. Ja, und aber so fing das an und dann hat sich das auch so rumgesprochen. Also ich hatte dann, also ich war ja die ganze Zeit am Arbeiten auch noch, dann bin ich immer zum Showroom gefahren, dann hatte ich 17 bis 19 Uhr immer nur geöffnet. Und samstags auch, 12 bis 15 Uhr. Ja, und dann sind die da alle mit ihren Rädern hingekommen. Und das war immer richtig cool. Dann hatte ich doch da irgendwie so Kuchen immer oder so Drinks. Und ja, so fing das an, so als kleiner Showroom-Shop. Und dann kam das durch ein Gewinnspiel mit Jomaro. Also Jomaro hat mich gefragt, wollen wir nicht mal ein Gewinnspiel zusammen
machen? Jomaro machen sehr leckeres Eis im Münster.
Ja, genau. Shoutout an Jomaro. Ich kenne ja jetzt auch die Jungs so und die sind auch alle mega cool und nett. Weil ich ja auch bei Jomaro dann, also in Münster, Hamburg und Düsseldorf hatte ich bei Jomaro Pop-Up-Stores. Mhm. Und das ist aber in Münster angefangen und dann haben wir erst ein Gewinnspiel gemacht und meinte er so, hey, Moment mal, wir gehen ja in die Winterpause, willst du da nicht einen Pop-Up-Store bei uns machen? Das war A-Lage Münster, Königstraße, ja, viel Miete natürlich und ich so, ja, warum nicht? Ne? Hab das dann so leichtsinnig einfach so gesagt und hatte natürlich keine Kohle und nichts, aber hab gedacht, ja, bis dahin kriege ich das schon hin. Ja, und dann zwischenzeitlich, also bin ich zu einer Zeitarbeitsfirma gewechselt, da musste ich nämlich keine Dienste machen, ich musste ja auch als OP-Schwester 24-Stunden-Dienste machen, Rufdienste und so und dann habe ich parallel dann noch im Online-Shop gearbeitet, da gab es dann einen riesen Launch, also für mich riesig, 20.06.2020 hat mein Online-Shop geöffnet, ganz schlimm. Also wenn man jetzt so überlegt, wie jetzt der Online-Shop aussieht und damals, aber ich fand es damals richtig geil und dann habe ich alle Freunde eingeladen bei mir zu Hause und dann haben wir so getrunken und dann so war es 0 Uhr und dann dachte ich so, boah, jetzt kommen so 100 Bestellungen. Ja, und wer hat bestellt? Die Person, die neben mir saß, hat dann die erste Bestellung gemacht und das war so voll der Dämpfer für mich, weil ich dachte so, okay, kommt wohl doch jetzt nicht so gut an. Also das war so das, wo ich so dachte, okay. Aber dann wurde es immer besser und ja, die Leute mussten erstmal so reinkommen, glaube ich. Ja, aber der Durchbruch kam dann tatsächlich mit dem Pop-Up-Store, den ich mir nicht leisten konnte. Also ich habe dann nach der Zeitarbeitsfirma, ich sage jetzt nicht, welche das war, weil sonst Weil ich habe gefragt, ob die mich kündigen können, damit ich Arbeitslosengeld bekomme. Mhm. Und ja, dann hab ich mich arbeitslos gemeldet, hatte dann Arbeitslosengeld und dann wusste ich, ich habe eine super Erfahrung gemacht mit dem Arbeitsamt. Das war eine richtig gute Beraterin und ich habe ihr auch gesagt, ich gehe nicht zu Bewerbungsgesprächen, weil ich weiß, ich will mich selbstständig machen. Mhm. Weil ich bin ja mega gut vermittelbar als OP-Schwester. Also ich hätte ja innerhalb von einer Woche bestimmt wieder einen Job bekommen und ich habe ihr direkt gesagt, so, das ist der Stand. Und ja, und sie so, ja, okay. Und ja, dann auch irgendwie 3 Monate später oder 4 Monate später war das dann auch gegessen, weil dann habe ich gesagt, okay, ich wage das jetzt. Ja, habe zwischenzeitlich meinen Businessplan geschrieben, was für mich wie eine Doktorarbeit war. Das war das Schlimmste. Deswegen mache ich auch nichts mehr jetzt mit weiteren Krediten, weil ich habe keinen Bock noch meinen Businessplan einfach zu schreiben, weil das war so schlimm für mich, wenn du halt keine BWL-Erfahrung hast oder von Liquiditätsplanung oder was auch immer, ist das einfach, das war der Horror für mich auf jeden Fall.
Ich finde auch,
Du
musst planen, am Ende wird es ja sowieso nicht 1:1 genauso performen, weißt du?
Nee, es war viel krasser im Endeffekt. Aber also ich habe dann so geplant, okay, ich mache am Tag 500 Euro Umsatz, so zum Beispiel. Und dann hatte ich mir auch sogar einen Unternehmensberater genommen, weil du kannst irgendwie bis 3.000 Euro das irgendwie absetzen oder so, als irgendwelche Kosten, ich weiß nicht, wie die heißen. Und der meinte dann auch so, ja, da müssen sie ja schon so und so da hinkommen, meinen sie, sie schaffen das? Ich so, ja, keine Ahnung.
Dafür sind sie doch da.
Sagen. Ja. Ja, und dann mit dem Pop-Up-Store, also ich hatte dann immer noch keinen Kredit, so, weil, ja, der Bankberater, bei dem wir schon gesprochen haben, hat ja nicht an mich geglaubt, dann bin ich von Bank zu Bank geklappert, so mit meinem Konzept, und dann, ja, Modeschmuck gibt's ja an jeder Ecke, ja, aber ich habe ein spezielles Konzept, also ich musste da wirklich so dieses Klinkenputzen machen, und ich dachte, wieso checkt ihr mein Konzept nicht, also, das habe ich bis heute nicht verstanden, und allein als ich hier stehe, in meinem dritten Laden in Berlin, 115 Quadratmeter, das reicht schon als Genugtuung für mich einfach, dass ich es denen so gezeigt habe.
Ja, das sagt alles.
Ja, sorry, aber für mich war es halt schwierig. Es ging bei mir eigentlich nur um einen kleinen Kredit. Also, es ist mega viel Geld, aber wenn man so ein Business ist, ist es ein kleiner Kredit von 45.000 Euro. Und den habe ich halt noch nicht mal bekommen. Und ich habe auch über KfW-Bank alles versucht. Und ja, also im Endeffekt hatte ich dann ja den Pop-Up-Store und dann habe ich gesagt, dem Yomaro Jan, so nenne ich ihn aus Münster.
Hast du quasi den Store gefüllt mit Necklies?
Ja, genau. Produkten? Ja, genau. Und da meine ich so, pass auf, Jan, ich kann die Miete nicht zahlen wahrscheinlich. nochmal Shoutout, weil er meinte so, ja, pass auf, mach erstmal Umsatz und dann kannst du ja Ende des Monats gucken, ne? Und dann, hatte ich geöffnet in Münster. Die sind mir die Bude eingerannt in diesem Pop-Up-Store.
Krass.
Und nach einem Monat konnte ich alle 4-5 Monate Miete zahlen.
Aber wie, hast du vorher irgendwie Social-Media-Marketing gemacht? Oder?
Nein, also bis heute machen wir auch kein Influencer-Marketing. Das habe ich ihm auch schon gesagt im Vorgespräch so ein bisschen. Das war einfach für Münster. Münster hat Necklace gebraucht. Sorry, dass ich das jetzt so sage, aber Münster ist halt eine kleine Stadt. Ja, generell so diese modernen neuen Läden kommen eigentlich nicht nach Münster. Und es waren ja auch voll viele schon, die in meinem Showroom waren und die diese ganze Story mitverfolgt haben. Und auch viele aus dem OP. Sogar letzte Woche war eine hier aus Münster aus dem OP, die ist nämlich jetzt nach Berlin gezogen. Und die meinte auch so, ich bin seit Anfang an dabei, ich trage nur Schmuck von dir und so. Ja, also das waren halt so die Ängsten und das hat halt, und in Münster, wenn was Cooles in Münster öffnet, ist das wie so ein Lauffeuer, also durch Mundpropaganda, das ist so schnell.
Vielleicht auch, hast du damals so auf die Inneneinrichtung geachtet, auf so kleine süße Details, die ansprechend waren?
Also den Pop-Up-Store habe ich noch selber eingerichtet, nicht mit Donnerwitz, weil ich hatte ja keine Kohle. Und dann haben wir so eine USB-Platte auf so Malerböcke gepackt und dann unten drunter so Pflanzen. Aber wir haben diese ganze Yomaro-Wall, wo das Logo war, 3 Meter mal 2,50, haben wir alle, das war jetzt zur Weihnachtszeit, alles mit Weihnachtskugeln komplett selber gemacht, auf so einer Styropor-Wall. Und das war schon für Münster dann natürlich
stylisch,
auch was Neues und Neon-Sign. war auch noch nicht so am Kommen in Münster. Genau, und dann halt das Konzept. Und Necklace ist ja auch sehr, sehr trendorientiert. Also ich bin ja selber total fashion-addicted und gucke immer nach neuen Trends oder auch Interior. Und ich finde auch, das spielt alles zusammen. Also egal, was für ein Business du... Also wenn du ein Fashion-Business machst, musst du auch gucken, was ist im Schmuckbereich in oder was ist in Einrichtung in. Weil das alles zusammenschmelzt. Ne? Mhm. Und... Ja, dann hatte ich halt jetzt dann ein Schaufenster in der Stadt und dann hat sich das einfach rumgesprochen. Und es gab, das war halt dieser typische Instagram-Schmuck auch am Anfang und das gab es halt so in Münster nirgendwo zu kaufen und genau, deswegen, ja, aber es war krass. Also da, ich war dann natürlich 11 bis 20 Uhr jeden Tag, ich war völlig fix und fertig, ich habe jeden Abend geheult, ich dachte, das kann nicht wahr sein, wieso, was ist los, also, weil von diesem, du kriegst keinen Kredit, ja, auf jeden Fall Freudestränen, du kriegst keinen Kredit zu diese krasse Bestätigung, dass,
jetzt muss ich gleich heulen, TBK, ja,
nee, aber, das kickt dann manchmal mal so rein, wenn man sich dann so in die Zeit zurückversetzt fühlt.
Und ich einfach so viel ja. Liebe auch zurückkommt, seitens der Menschen ja. und seitens Münster. Und ja. Ich glaube, in dem Moment denkt man sich wirklich einfach nur so, ach, das Leben ist so toll, weißt du?
Ja, voll. Und das ist auch scheißegal, wie viele Stunden du dann da stehst und, ne? Und dann auf jeden Fall, auch als ich in dem Pop-Up-Store war, hat Shopping Queen angerufen, weil einer aus Münster dann auch, dann war, wo zu der Zeit auch Shopping Queen gedreht, die hat dann auch den Pop-Up-Store angegeben. Das heißt, das auch noch. Und am gleichen Tag, wo Shopping Queen angerufen hat, hat die NRW-Bank angerufen und hat gesagt,
hat gesagt, wir geben dir den Kredit. Ja, genau. Boah, dann hätte ich gesagt, nein, danke. Nein, ja, danke.
Nee, ich brauche jetzt trotzdem den Kredit, weil ich hatte ja den Laden, also nach dem Pop-Up-Store, den festen Laden in Münster, hatte ich auch schon irgendwie einen Vertrag unterschrieben. Deswegen, bei uns gibt es auch einen Anhänger No Risk, No Story. Das ist sehr no risk, personal no alles. Also, ja.
No
das,
Risk, No Story.
Ja, gibt es hier als Anhänger. Weil das auch so meine Reise alles so widerspiegelt. Mhm. Deswegen habe ich auch so eine Creators Collection gemacht, auch mit Mindset Club, Never Stop Growing, Protect Your Energy und sowas alles, weil mich das einfach so, diese ganzen Meme oder diese ganzen Motivationssprüche mich auf diesem Weg die ganze Zeit so mitverfolgt haben. Und die laufen auch am besten, weil das geht ja auch immer. Also ich habe jetzt auch ja gerade Protect Your Energy um und das ist,
das ist wie so ein Mantra, cool. Ja, das man sich selbst auch genau. sagt und das man ja. immer sieht, wenn man in den Spiegel guckt.
Ja, genau. Ja, auf jeden Fall habe ich dann den Kredit bekommen und ja, ich hatte mir geschworen, ich mache danach keinen Businessplan mehr und bisher war es auch so, dass ich bisher alles refinanziere, also ich habe keine weiteren Kredite aufgenommen, ich habe keine Investoren und refinanziere die ganzen Stores selber. Ja, und da bin ich am meisten stolz drauf, weil ich war, also ich bin natürlich auch sehr blessed so, also und sehr, also es hätte auch anders laufen können. Also dadurch, dass halt jeden Tag so viele Leute bei uns kaufen, habe ich auch die Möglichkeit, das refinanzieren. Aber heutzutage, dadurch, dass halt alles so teuer ist und so weiter und musst du dir halt wirklich den Arsch aufreißen. Ich weiß nicht, wie ich das so sagen darf.
Das darf man ja, alles sagen, oder?
Den Hintern aufreißen. weil sonst hätte ich das alles so nicht hingekriegt auf jeden Fall. Und ich habe halt, also für mich ist das einfach so, dass das meine Bestimmung ist. Keine Ahnung, ich weiß das einfach. Also ich wusste, ich muss das machen und wenn ich es nicht mehr, es gibt keinen Plan B. Ich muss das machen, ich ziehe das durch oder ich lasse es.
Das heißt, du hattest auch keine Zweifel am Anfang, wo du
es darum ging? Nein, ich wusste, das funktioniert. Ich, keine Ahnung, frag mich nicht, also da gibt es keinen Tipp jetzt für Gründe, wie man dieses Gefühl hinkriegt, aber also es war ganz viel Intuition und dadurch, durch diesen Pop-Up-Store nachher auch beim Laden in Münster, da ist ja bis heute immer Schlange, auch in Hamburg, ist einfach diese Bestätigung noch mehr gekommen und diese Sicherheit und ich motiviere mich halt auch jeden Tag selber, ich gucke mir irgendwie ja, so Power-Memes an, keine Ahnung, von starken Frauen, so, ne, diese Reels, die man halt so vorgespielt bekommt, wenn man diesen Gründern allen folgt. Und das motiviert mich halt voll krass. Ja, aber man muss immer dranbleiben.
Man muss immer dranbleiben. Woran ich gerade gedacht habe, was so wertvoll es ist, sind die Menschen, die an dich geglaubt haben und dass du selbst auch an dich geglaubt hast. Ja. Einerseits, dass so ein Yomaru-Mann, ich habe gerade seinen Namen vergessen.
Yomaru-Jan.
Schaut uns an der Stelle an, sehr sympathisch. Dass er dir sagt, kein Problem, ich glaube an dich.
Nicht, dass er jetzt Ärger kriegt. Aber ich meine, die Miete ist ja gekommen. Naja,
die Miete ist ja gekommen, Jan, siehst du. Aber dass so ein Yomaru-Jan dann sagt, ich glaube an dich, zieh es erstmal durch. Ja. Das ist ja schon so der Kickstart, den man quasi braucht. Das finde ich sehr wertvoll.
Ich muss auch sagen, von den ganzen Münster-Bubble-Leuten, die haben mich auch komplett supportet. Und in Münster ist das so, wenn irgendwas Neues da ist, also erstmal wird natürlich so kritisch geguckt, weil Münster ist halt auch so eine Community an sich. Aber wenn ein Münsteraner das feiert, feiern das quasi alle.
Ja, genau. Wie war das bei dir? Weil oft ist ja auch so, dass das Umfeld irgendwie sagt, nee, ist eine Quatschidee. Man selber glaubt dran, dann wird es doch gut am Ende.
Ich weiß total, was du meinst mit Münster. Münster ist eher konservativer, was das angeht. Mir wurde zu Beginn auch sehr viel gesagt, weiß ich nicht. Und Münster ist, was das angeht, einfach so ein bisschen verschlossener. Münster, zu Beginn war das so, so ein bisschen, man hat über die Idee gesprochen. Es gab die eine oder andere Bubble, die dich da supportet hat. Aber dann kam ich nach Berlin und alle waren so, oh mein Gott, okay, ich muss mich mit der Person vernetzen und das und dann macht ihr das und da das Businessmodell und es ist eine ganz andere Energie.
Wie alt warst du? Ich glaube 16 warst du, als du die Idee hattest.
16, genau, 16 kam die Idee und so 17,5 hat sich das Ganze dann immer weiter etabliert.
Wie bist du nach Berlin überhaupt erst gekommen?
Ganz viel so durch Wettbewerbe, also durch Startup-Wettbewerbe. Beispielsweise hier in Berlin sehr, sehr wertvoll, Startup-Teams-Wettbewerb. Da können sieben Teams 10.000 Euro gewinnen und es sind dann halt Jugendliche, die quasi gerade noch in der Schule sind, bis 19 Jahre, man muss in der Schule in Deutschland eingeschrieben sein. Und das ist halt super wertvoll. Dann kam man nach Berlin und die Gründerszene hier ist überwältigend, die Menschen sind überwältigend. Es gibt irgendwie alles, also es gibt gefühlt so viele Ideen und so viele Menschen aber auch und so viele Bereiche und du wirst supported und das war sehr wertvoll. Ich glaube, das war eines der wertvollsten Momente, weil ich dann dachte so, ich habe daran festgehalten, ich war so, boah, ich will das nicht mehr loslassen, ich finde das so toll alles und das war sehr, sehr wertvoll. Und dann, als es dann irgendwie draußen weiter etabliert war und vor allem auch auf Social Media, wir sind sehr früh sehr aktiv gewesen auf Social Media und haben eine Community aufgebaut, vor allem auf TikTok ganz viel, da war die Münsteraner Bubble immer so offener und offener und offener. Und jetzt ist es ganz viel so, dass Leute dann aus Münster sagen so, ich kenne dich doch. Aber dann nicht aus Berlin oder aus TikTok, sondern die sagen, ich kenne dich doch aus dem Giebenbecker Stadtanzeige. Oder ich kenne dich doch aus der Münsteraner Zeitung. Es ist so ein bisschen anders, wenn es aus Münster kommt. Aber es ist süß, das ist sehr süß.
Auf jeden Fall. Also zu TikTok kann ich auch nur sagen, dass die für uns auch die beste Plattform einfach. Von begeisterten Kundinnen, die einfach random TikTok bei uns im Laden machen. Das hat dann 500.000 Aufrufe. Also durch TikTok wird das Ganze natürlich auch nochmal gepusht. Für 0 Euro Werbekosten, muss man sagen. Deswegen liebe ich diese Plattform. Und ich habe jetzt heute Morgen auch zum Beispiel einen TikTok gepostet. Wir haben gestern ein paar Videos einfach gemacht und dann habe ich einen Voice-Over gemacht, einfach so, hey, wir sind jetzt in Berlin und so. Also Stand jetzt, ich muss nochmal schauen, keine Ahnung, waren auch irgendwie 15.000 Aufrufe schon. Da muss man natürlich auch Glück haben bei TikTok, ne? Also hätte auch anders laufen können. Aber das hat auch eine sehr krasse Wirkung, weil ja bei TikTok auch nur kreative Sachen, also je nachdem, was auf deiner For You-Page, wofür du dich interessierst, aber da werden ja auch sehr, sehr viele kreative Sachen angezeigt.
Und neue Formate.
Neue Sachen, genau, neue Läden, was ist gerade angesagt, was kann man machen, was kann man Kreatives machen. Und ja, da ist Nicholas natürlich das perfekte To-Do.
Hast du nicht sogar deine Mitgründerin über TikTok
gefunden? Ich habe meine Mitgründerin über TikTok gefunden. Cool. TikTok ist auch eine Plattform, die ich sehr lieb habe. Anders als Instagram und Facebook und LinkedIn, das ist nochmal ein Thema für sich.
Wobei LinkedIn muss ich kurz reinsliden.
Erzähl.
Also wir hatten ja Family Friends Opening und da hatten wir auch einen Fotografen und dann habe ich bei LinkedIn halt so Eindrücke, Fotos gemacht und so weiter und da ist mein LinkedIn auch, also nicht explodiert, aber ich hatte schon so irgendwie 100, 150 neue Anfragen und auch so von krassen Leuten und eine Anfrage habe ich dir schon, also das droppe ich jetzt noch nicht.
Dürfen wir das am Ende droppen? Müssen wir überlegen.
Ja,
müssen
wir überlegen. Ende, damit die Leute
aber
noch
diese Person,
damit
die Leute noch bleibt dran. nee, aber diese Anfrage ist dadurch halt auch zustande gekommen. Ich habe jetzt gedacht, ich sehe nicht richtig. Und deswegen, das kann ich nur bestätigen. Also Berlin ist schon ein Ding. Also
Berlin ist
ab
schon
nach Berlin.
Ab nach Berlin, Leute, ab nach Berlin und ab auf TikTok auch.
Ja.
Ich habe damals ganz gezielt nach meiner, also ich habe nach einer Co-Founderin gesucht. Ich hatte so, so bestimmte Sachen, nach denen ich gesucht habe. Einmal bestimmte Aspekte, so sie sollte sowieso schon ein bisschen aktiver sein auf TikTok und sich damit auskennen. Die Formate sollen passen zu Safe Space und dem ganzen Feeling und Look und Feeling her. Und dann ist sie auf meiner For You-Page aufgesprungen quasi. Die hatte zu dem Zeitpunkt selbst schon 40.000 Follower und virale Videos und kannte sich aus und hatte auch nebenbei viel Zeit. Und dann habe ich ihr auf Instagram geschrieben, hat sich wahrscheinlich wie die größte Spam-Nachricht angehört. Ich meinte so, hey, hast du Lust, eine coole Business-Idee mit mir zu starten?
Oh zu Gott, Zeitpunkt, ja, da habe ich auch so viele
Nachrichten. Aber es funktioniert. Ich meine von ihr zu Tina Müller, da läuft alles.
Es funktioniert ja. Irgendwie. Man muss ja. Sich auch einfach trauen. Und manchmal ja, wirkt es dämlich. Aber sie hat sich damals gedacht so, okay, ich spreche einfach mal mit ihr. Und ja, jetzt sind wir schon 2 Jahre im Game zusammen. Und das ist das Schöne an TikTok. TikTok ist wirklich vereint Menschen.
Und einfach machen.
Einfach machen.
Ich bin auch ein Fan von anscheinend. Also ich kann das, das ist mein Motto. Mhm.
Ist, ganz ehrlich, ist auch jeder Podcast, den ich bisher hatte, du kannst ihn eigentlich, ist jetzt schlechte Werbung für mich, aber du kannst jede Folge mit einem Satz zusammenfassen. Einfach machen.
Ja,
also es ist wirklich, egal in welche Richtung, egal ob jetzt Mixo McLeod in der Musikindustrie, egal ob ein Philipp Hitchler in der Süßigkeitenindustrie mit einem Familienbetrieb oder sonst was, einfach immer macht
einfach und habt auch dieses starke Selbstbewusstsein, dass diese Idee funktionieren wird. Ja. Gerade als du das gesagt hast.
Warte kurz dazu.
Let's go.
Sorry. Ich habe da immer so Gedanken wieder.
Ich liebe diese beiden Stier.
Das haben wir jetzt nicht gesagt.
Nein, das hast du jetzt nicht gesagt.
Scheiße, warte. Nee, genau. Was ich sagen wollte, du musst halt selber dein krassester Fan sein und deine beste Kundin. So. Mhm. Weil sonst, wie willst du ein Produkt verkaufen oder generell für deine eigene Brand stehen, wenn du nicht selber so krass überzeugt bist davon. Ne? Mhm. Das habe ich auch mal bei meinem ersten, bei der ersten Podiumsdiskussion, die ich hatte, gesagt. Und da meinten die anderen so eher so, nee, finde ich nicht so. Mhm. Aber ich finde es eigentlich schon.
Doch.
Also, weil du brennst dann ja umso mehr, du dein eigenes Label feierst, brennst du ja auch umso mehr. Mhm. Und diese Leidenschaft, die transportiere ich ja jeden Tag nach außen. Mhm. Und deswegen kommt das ja auch so gut an, weil wir ja auch bei Necklace ein Gefühl vermitteln. Necklace ist nicht einfach nur ein Laden. Bei uns, das ist quasi wie eine Lebenseinstellung. Es ist ein Vibe. Du kommst hier rein, was ihr schon sagt, ihr fühlt euch hier mega wohl. Und manche verbringen jetzt 2-3 Stunden und die Beratung ist 1:1. In manchen Ländern wird dir noch nicht mal Hallo gesagt. Und das ist das Allerwichtigste bei uns, dass wir halt eine 1:1 Betreuung machen, ohne dass es mega nervig wird oder du ständig angesprochen wirst. Aber das ist auch so das Ding bei uns. Es ist halt wie, als würde eine Freundin dich beraten und nicht, dass dir auf Biegen und Brechen was verkauft werden soll.
Du meintest gerade, das fand ich sehr schön, du meintest gerade auch so, dass du deinen Mitarbeitern, an der Stelle auch 45 Mitarbeiter, was ich wirklich, das ist eine Zahl.
Extrem.
Das ist extrem.
Also den Fakt und alles aus eigener Tasche ist wirklich
extrem. Das ist krass.
Danke.
Aber du meintest vorhin auch im Vorgespräch vor der Folge, meintest du auch, dass du deinen Mitarbeitern sagst, so seid ehrlich, seid beraten, seid wie eine Freundin. Also wenn etwas nicht schön aussieht, nicht unbedingt sagen so, wow, oh mein Gott, du musst das kaufen, voll schön. Beim nächsten, voll schön, du musst das kaufen. Das wirkt natürlich
nicht
authentisch.
Ja. Genau. Nee, genau. Bei uns ist, we don't do fake shit. Wir sind Realness komplett. Mhm. Also Necklace steht komplett auch für Realness. Auch Kooperation, habe ich ja gesagt, mache ich nur mit Leuten, die richtig, die eigentlich auf uns zukommen. Mhm. Also wir machen so gut wie gar kein Influencer-Marketing. Aber wenn uns jetzt jemand anschreibt und oh mein Gott, irgendwie ich trage schon Necklace, seit ihr gestartet habt oder ich habe gerade eure Brand entdeckt, wie cool seid ihr denn und so, das ist natürlich was anderes. Mhm. Aber so versuche ich das sehr organisch irgendwie alles zu handeln. Und das ist halt auch so das Besondere bei uns.
Was ich so besonders finde, das hatte ich gerade ansprechen wollen, ist, was ich so besonders einfach finde, ist, du meintest, du bist dann also auf Arbeitslosengeld und dann hast du Kredit aufgenommen und das war alles so risky. Du hast es so erzählt, als wäre es das Leichteste der Welt, aber es ist ja ein Riesenrisiko. Ein Riesenrisiko,
dass du quasi
gestartet hast. Und du bist so voll reingesprungen, weißt du? Hattest du Angst zu dem Zeitpunkt?
Ich hatte komplett Angst. Ich weiß noch, da hatte ich so das letzte Gespräch mit meinem Hausbankberater. Also ich bin natürlich jetzt bei der anderen Bank. Mhm. Und da habe ich wirklich, ich habe so bitterlich auf dem Balkon meiner Mutter geweint und meinte so, wieso geben die mir denn keinen Kredit? Ich kann das nicht verstehen. So. Und dann meint sie so, oh, oder willst du doch noch in den OP wieder gehen und so? Also sie ist auch mein biggest Supporter jetzt, aber das kann eine Mutter natürlich auch nicht gut haben, weil die so mein ganzes Struggle mitbekommen hat. Aber das hat mich irgendwie nur noch mehr, dieses so, nicht so, ich zeig's euch jetzt, also ich mache das ja für mich, ne? Mhm. Aber das war so, wo ich dachte, das kann nicht sein. Ich will mein Konzept jetzt hier raustragen und ich schaffe das. Und ich habe halt auch so eine Willensstärke. Also wenn ich mir was in den Kopf setze, dann ziehe ich auch komplett durch, egal was kommt. Ja, das ist...
Aber es ist cool, weil ich glaube, gerade das auch, auch da hast du einfach gemacht, auch beim Konzept. Ich habe das Gefühl, gerade wenn man jetzt studiert, und ich glaube, vielleicht hat dir da vielleicht auch geholfen, dass du gerade nicht studiert hast, lernst du wirklich immer nach Schema vorzugehen. Dann mach da eine Analyse, was gefällt den Kunden, machst du einen runden Tisch, wo du rumgehst, machst du irgendwie eine komplette direkte Kundenbetreuung. Du hast ja auch jetzt so den direkten Vergleich, also du studierst ja jetzt an der WHU. Hilft dir das Studium da? Ergänzt sich das? Was sind da so deine Erfahrungen bisher? Und was können vielleicht vor allem Unis machen, um so ein bisschen mehr zu pushen, dass wir nicht diese herabfallende Studie haben? Mhm. Weil, dass es immer weniger Gründerinnen gibt, weil ich glaube, Unis können da extrem viel beeinflussen.
Mhm. Also das ist eine sehr gute Frage, die du stellst an der Stelle. Ehrlich gesagt, was mir sehr, sehr oft auch schon vor dem Studium gesagt wurde und was ich jetzt auch merke, ist natürlich, BWL ist no rocket science. Das ist so der Satz, der immer gesagt wird und das merke ich auch. Also ich starte jetzt rein in das Studium, ich bin jetzt im zweiten Semester. Bei vielen Sachen denke ich mir, voll interessant, aber das habe ich schon vor einem Jahr gemacht, als wir für das Startup das und das machen mussten. Voll interessant, aber das habe ich schon vor einem halben Jahr gemacht, als wir Supplier anschreiben mussten für das und das. Also du lernst Sachen, die du quasi auch Learning by Doing mäßig lernen kannst. Was ich so besonders finde aber an der WHU, und das sieht man zum Beispiel an anderen Business-Unis leider nicht, ist das Netzwerk. Also das ist auf jeden Fall das Besonderste mit. Die besonderste Eigenschaft an der WHU ist das Netzwerk. Es ist riesig, es sind Menschen, die auch richtige Macher sind, in dem Sinne, die was bewirken wollen. Und du gehst dorthin, es ist ein Netzwerkabend. Wir haben dort jede zweite Woche gefühlt eine Company Presentation und jede Woche haben wir gefühlt dort ein riesen Event. Zum Beispiel haben wir Forum WHU, wir haben TED Talks immer dort vor Ort. Also es kommen immer viele inspirierende Leute an die WHU. Und das ist so besonders, dann spricht man mit den Leuten auf einer Wellenlänge und die connecten dich oder die sagen, hier, mach mal das oder jenes. Und das ist so besonders, weil das sorgt dafür, dass man dann einfach macht. Und dieses Einfachmachen ist dann, wo du tatsächlich lernst. Und dieses Theoriewissen geben sie dir dann mit auf den Weg. Einiges der, also viele der Theorie-Sachen, die ich jetzt auch lerne oder gelernt habe, wende ich dann hier und da auch an oder habe es auch im Hinterkopf und fühle mich dadurch abgesichert. Aber worum es eigentlich geht und was Unis viel mehr etablieren sollten, und die WHU, wie gesagt, macht das, auch durch solche unterstützende Angebote wie, falls du gerade gründest, darfst du dir ein Gründungsjahr nehmen. Also darfst du quasi Pause machen von der Uni und gründen. Einfach mehr so die jungen Studenten pushen Richtung Gründe, mach mal, versuch mal aus. In Berlin gibt es die Code University, die macht das auch sehr, sehr gut. Also ganz viel in die Richtung, genau wie du das gerade gesagt hast, man braucht eigentlich nicht dieses Studium dafür, aber es geht darum, dass wenn du sagst, okay, ich weiß noch nicht so ganz, ich will was studieren, dass du dann immer gepusht wirst in diese Richtung, dass du praktisch was ausprobierst.
Aber das ist cool, dass ihr da so viele Angebote habt. Also ich habe ein Gründerseminar gemacht, weil ich habe mir dann auch in Münster natürlich, ich hatte ja von Business so jetzt nicht das Know-how, was ich jetzt habe. Also aber das ist eigentlich auch cool, wie das bei mir so gewachsen ist, weil ich bin ja auch als Mensch seit der Gründung bis jetzt merke ich halt auch, wie krass ich so an mir selbst gewachsen bin. Also ich bin jetzt nicht mehr die Frau, die ich vor 3 Jahren war. Und auch so, ich bin viel reifer im Business. Also ich habe jetzt ein richtiges Standing. Also wie ich schon meinte, ich bin jetzt irgendwie eine Geschäftsfrau.
Aber manche Erfahrungen muss man, glaube ich, auch einfach machen. Manche Erfahrungen, die wehtun in gewisser Weise. Und ich glaube, wenn man im Nachhinein darüber nachdenkt, gibt es bestimmt Momente, wo man sich denkt, boah, das und das war so unangenehm, das war so peinlich, das war so ein großer Fehler, würde ich so nicht nochmal machen. Was war so eines der Fehler, wo du sagen würdest, boah, das möchte ich anderen mitgeben, passt bei der und der Sache auf? Oder vielleicht auch jungen Gründerinnen, passt bei der und der Sache auf? Was gibt es da so, was du jetzt im Kopf hast, was dir wichtig ist mitzugeben?
Puh, das könnte jetzt kurz länger dauern, die Antwort.
Klar, kein Problem.
Sonst kannst du so lange mal sagen. Ja. Kannst du so lange überlegen.
Ich glaube, was war es bei mir? Ich glaube, bei mir war es, man muss nicht irgendeiner bestimmten Rolle entsprechen. Das ist super wichtig. Man muss nicht irgendeiner bestimmten Rolle entsprechen. Wenn man beispielsweise mit dem Mentor redet oder mit dem möglichen Investor, muss man nicht die und die Person sein und dann auch so sprechen und genau das sagen, was sie hören wollen, sondern sag genau das, was dir gerade vorschwebt und was du sagen möchtest. Das war eines der großen Probleme, die ich wirklich eineinhalb Jahre hatte, auch zu dem Zeitpunkt, als ich schon sehr selbstbewusst positioniert war und so diese Rolle reingefunden habe, war ich dann trotzdem so, dass ich manchmal nicht so ganz sagen wollte, so, nee, das machen wir jetzt nicht oder das wollen wir nicht. Und das war dann immer so ein unangenehmes. Dann habe ich gesagt, ja, okay. Und im Nachhinein fand ich das so blöd und habe mich so drüber geärgert. Und das ist so eine Sache, die mir so wichtig ist zu sagen, sag einfach, was dir im Kopf vorschwebt quasi und was du möchtest. Und sei so selbstbewusst auch. Sei nicht unbedingt so das liebe Mädchen, das dann direkt sagt, ja, ist okay und auch ja, keinen Stress anfangen will. Sondern denk dann eben an erster Stelle an dein Startup, an dein Business oder an dein Projekt, wie auch immer. Weil das steht quasi an erster Stelle. Und die Person wird es sowieso nach 10 Sekunden wieder vergessen haben. Ja.
Man schließt eigentlich da gut dran an. Und zwar war das bei mir am Anfang, du musst ja Visitenkarten machen und Website und sowas alles. Und dann, ja, ich kenne den und den, der kann dir das machen und den und den und hier und so. Und mein Learning war eigentlich direkt mit Marketingagenturen zu arbeiten, also mit Profis und dann vielleicht ein bisschen mehr Geld in die Hand zu nehmen, anstatt jemand, der dir schreibt, ja, ich kann dir für 100 Euro ein Logo machen, wo du dann keine Lizenz oder Rechte oder was weiß ich Hass und da habe ich auch zu schnell dann immer ja gesagt, wo ich das auch wieder im Nachhinein bereut habe und dann, also wenn man mein erstes Logo sieht, das, ja, aber gut, man fängt ja auch immer klein an und wenn man jetzt so das Ganze, ja, das habe ich jetzt nämlich nochmal bei einer Marketingagentur, bei Ego Trips in Münster machen lassen, natürlich viel mehr Geld, aber ist jetzt, passt halt viel besser einfach so dieses Necklace-Logo. Und ja, ich hätte mir viel Geld sparen können, wenn ich halt direkt am Anfang klar mir gemacht hätte, okay, was für ein Logo will ich, mit welchen Leuten will ich zusammenarbeiten. Also dieses, also jetzt habe ich natürlich voll den guten Circle an Leuten und das hat sich natürlich auch so entwickelt. Aber ich hätte vielleicht auch Zeit gespart und Geld, wenn ich direkt am Anfang mir da auf jeden Fall so einen Plan gemacht hätte, okay, was gibt es für Werbetechniker, was gibt es, also Werbetechniker, die so Folierungen machen für Stores oder Sticker oder Flyer und so weiter.
Werbetechniker heißen die, das wusste ich nicht.
Ja, oder auch Lichtwerbung machen die, diese Neon-Signs zum Beispiel, das machen Werbetechniker.
Ja.
Genau. Ja, da habe ich jetzt natürlich voll den Guten. Und ja, genau, also das war auf jeden Fall eine Learning für mich, dass ich dann, ja, ist nicht despektierlich gemeint, aber auch mit so Wald- und Wiesen, Amateurfotografen oder die als Hobby irgendwelche Designs selber machen und so, also auf jeden Fall direkt mit Profis arbeiten.
Aber das hatten wir auch, ganz zu Beginn haben wir auch mit so Studenten zusammengearbeitet für die App und das war ein Problem, weil da hieß es auch so, oh, ich kenne einen guten, und dann wird das halt so sehr positiv und Mund-zu-Mund-Propaganda eben sehr so hoch gepusht und denkt man sich so, oh, gute Person, ja.
Auf jeden Fall,
mein Problem war damals halt auch, das ist ein guter Punkt, also dass du den genannt hast, ist, man ist ja nicht so in der Branche drin, also weißt du nicht, okay, der muss Backend sehr gut können und das bedeutet, er muss die und die Programmiersprache sehr gut können.
Und das wird dann so ein bisschen ausgenutzt, dass du selber dieses Know-how noch nicht hast.
Genau.
Und jetzt könnte ich dann natürlich viel mehr, also zum Beispiel morgen kommt ein Videograf, da habe ich auch gesagt, so und so will ich das haben und da hat man dann ein gewisses Selbstbewusstsein und auch so weiß man, was für Anforderungen so man möchte. Aber vor 2 Jahren hätte ich gesagt, ja, kannst du uns ein Video machen? Und der hätte dann seinen Preis genannt. Ich hätte dann auch nicht verhandelt oder so. Und ja.
Ich glaube, genau das ist das Problem, was auch die meisten haben, ist wirklich sich ein Netzwerk, also vor allem die, die nicht an der WHU studieren oder bei uns an der HSBR, die nicht direkt dieses Netzwerk haben, wie kriege ich die Leute, die mich unterstützen bei meiner Idee, um die nachher umzusetzen, weil ich selber habe vielleicht nicht die Fähigkeiten dazu, ich habe nur die Idee. Und vielleicht ist das auch ein kleiner Tipp, wie man das Ganze verbessern könnte. Was gibt es für Möglichkeiten? Habt ihr Erfahrungen, wie man sich so ein Netzwerk selber aufbauen kann, wie man an die richtigen Leute rankommt?
Also ich habe ja ein Gründerseminar gemacht. Also ich habe ja nicht studiert und das wurde angeboten von Frauenberuf e.V. in Münster und das waren 8 Termine Und in einem lernst du so, ja, was ist mein Produkt, wie möchte ich das verkaufen und so weiter. Aber da sind natürlich auch Leute, die sind dann nicht in deiner Branche, die sich selbstständig machen möchten, sondern da waren auch bei mir sehr viele, die selbstständig als Coach sind oder was hatten wir noch? Eine hat ein Buch geschrieben über Mütter mit Migrationshintergrund zum Beispiel und genau, die wollte das dann so veröffentlichen. Also da waren natürlich viele unterschiedliche, auch ältere, also die das Buch geschrieben hat, die war so in meinem Alter, aber ansonsten waren halt nur ältere und die Dozentinnen, will ich, oder ja, die Dozentinnen, die dann da waren und das vorgestellt haben, waren so teilweise auch nicht so up-to-date, sage ich jetzt mal vorsichtig. Ne? Ja, aber das hat 190 Euro gekostet und ich fand den guten Preis und dann bin ich da hingegangen und ich habe auf jeden Fall auch was gelernt. Mhm. Aber so vom Netzwerk, da habe ich dann meine damalige Steuerberaterin, die konnte mir dann Steuerberater, weil dann gab es auch das Thema Steuern. Danach habe ich gedacht, okay, ciao, ich gehe jetzt. Also das war's jetzt für mich. Das fand ich ganz schlimm.
Ist inzwischen besser?
Ja, naja, also ich habe jetzt eine GmbH und jetzt muss ich noch Körperschaftssteuer zahlen. Also was ich als für Steuern zahlen, das ist ein anderes Thema. Aber damals, da dachte ich ja nur, ich muss so Umsatzsteuer und Einkommensteuer zahlen. Und da habe ich schon so ein Glabaster gekriegt. Aber ja, jetzt ist es viel schlimmer. Aber jetzt habe ich Leute an meiner Seite. Also ich habe 3 Berater, also keine Investoren. Nochmal wollte ich das erwähnen, dass das keine Investoren sind, sondern strategische Partner. Und die aus Münster und das ist zustande gekommen, also das sind eigentlich so die Besten so von meinem Netzwerk, weil ich hatte eine Anfrage und da bin ich auch hingefahren von einer Investorenfirma, die haben mich nach Frankfurt eingeladen und wollten in Necklace investieren und ich wollte mich darauf vorbereiten und hatte gar keinen Plan. Und in Münster gibt es halt die Initiative Starke Innenstadt. Mhm. Das ist so ein Netzwerk von Händlern und da kannst du halt eintreten und die stärken dich dann auch. Und der Gründer davon ist Andreas Weidkamp, das ist der, dem auch Schnitzler gehört. Kennst du ja Schnitzler, ne? Der Laden? Ach, Prinzipalmarkt.
Schnitzler?
Modelhaus Schnitzler. Auf jeden Fall der und noch jemand anderes, die machen Initiative Starke Innenstadt. Und dann habe ich den angerufen und meinte so, boah, kennst du jemanden, so, der mich darauf vorbereiten kann, auf dieses Investorengespräch? Das war übrigens das schlimmste Gespräch meines Lebens. Und,
ich mag solche Gespräche auch nicht. Die haben dich so ausgefragt und Details ausgefragt.
Ja, und erst haben die so meine Brand komplett schlecht gemacht. Die haben so Good Cop, Bad Cop gemacht. Mhm. Und dann, ja, wir machen eine kurze Pause. Und dann am Ende so, nee, wir finden dich ganz toll. Und, wir können nur mit dem Finger schnipsen, dann kann ich dir 100 Exposés geben.
Die habe ich jetzt ganz oft schon gehört. Boah, das ist schlimm.
Ganz,
ich mag die Strategie
ganz
nicht.
Also, schlimmer Typ auch. Mhm. Und ich bin sofort danach nach Hause gefahren. Ich habe meine Mama angerufen. Ich so, auf gar keinen Fall mache ich das. Und Mama so, ja, willst du dich nochmal überlegen? Das ist doch voll krass und voll die Chance. Ich so, never ever. Necklace bleibt immer meins und so. Ich gebe das niemals. Also das war für mich auch so ein Schlüsselerlebnis, wo ich für mich wusste so, nee, ich mache das komplett selber und forever ever. Keine Ahnung, vielleicht werde ich es mal verkaufen irgendwann, aber ich nehme niemanden noch mit rein oder so und muss dann immer irgendwelche, meine Zahlen irgendwem
man sagt
wöchentlich
ja,
preisgeben und du hast voll den Druck und so und nee, also ich
mehr Köche zerstören den Neuzeit.
Es hat sich ausgezahlt. Ich glaube, jetzt ist fast schon der Punkt, wo wir sagen können, oder? Mhm. Wollen wir es zusammen sagen?
Was wir jetzt zusammen sagen?
Also, das,
was
wir am Anfang angeteasert
haben. Wir müssen es jetzt auch mal
rausholen. Ja, das muss ja so einleiten.
Also der Investor wird auf jeden Fall dieses Magazin lesen, wo ich reinkomme, oder wollt ihr das?
Mhm.
Ja. Ja, genau. Also das, was wir angeteasert haben von LinkedIn, hat mich jemand vom Forbes Magazine angeschrieben. Oh Gott, ich habe kein Wort. Und ja, ich komme in die nächste Ausgabe mit einer Doppelseite, da könnt ihr mich alle sehen und nochmal meine Story lesen und ein paar Zitate von mir, ich weiß noch nicht welche, aber die sind da, werden da auch gedroppt. Es kommt Fotograf, Interview hatte ich schon per Zoom und hier in den Laden kommt Fotograf, dann mache ich mich nochmal schick und Ja, auf jeden Fall, das ist so das Krasseste für mich, was ich bisher so im Business auf jeden Fall, also oder mich als Gründerin zu präsentieren, ist das Krasseste überhaupt, was mir passieren konnte. Mhm. Und das ist dann auch noch so kurz nach der Eröffnung gewesen und manchmal kann ich das alles gar nicht so verarbeiten, weil alles so schnell geht.
Durch LinkedIn, richtig?
Ja, genau, LinkedIn. Und dann war halt Samstag Eröffnung, dann ein paar Tage später diese Anfrage, dann schon direkt das Interview am Freitag oder Donnerstag oder wann es war. Und das geht so alles voll schnell. Zwischenzeitlich schreibt mir mein Customer Support, hey Vicky, wir haben nochmal eine Drehanfrage von Shopping Queen für Hamburg.
Das ist
und das
crazy.
Ist so normal, also nicht normal, aber... Das geht alles so schnell, auch diese ganzen Anfragen, die wir haben, dass ich manchmal gar nicht diese Zeit habe, das zu genießen. Und deswegen meinte ich das ja auch, dass ich jetzt erstmal warte mit dem nächsten Laden, weil ich muss erstmal diese ganzen Erfolge so richtig feiern und mein Business feiern, mich als Gründerin mehr positionieren, präsentieren, mich als Personal Brand noch mehr zeigen. Ja, und ich glaube, das ist ein ganz gutes Schlusswort von mir.
Sehr cool. Ja, und wir beim Rise and Fail und Studentenfutter Podcast sind natürlich mal wieder vor Forbes, was
vor
auch gut
Forbes,
ist.
Ja, ja. Viel schneller.
Deswegen lohnt es sich auch immer reinzuhören. Folgt einfach Studentenfutter, folgt nur und vor allem folgt Vicky, um Necklace. Vor Forbes zu sein,
Necklace.
Sozusagen. Und
www.necklace.de. Nein, Spaß. Ja, genau. Ja. War sehr, sehr schön. Habt alle noch einen wunderschönen Tag und wir
bis
hören uns.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Bye.